Lange Zeit wünschte ich den Tod meiner Eltern. Ich liebte sie und ich schämte mich für diesen Wunsch. Seine Erfüllung aber schien dem Mädchen, das ich war, die einzige Rettung für unsere Familie. Ich dachte, wenn sie tot wären, würden wir glücklich sein und ihre Sorgen hätten ein Ende. Wer sind meine Eltern gewesen, bevor sie meine Eltern wurden? Ich habe mir diese Frage zu spät gestellt. Etwas stimmte nicht mit ihnen. Sie waren nicht einverstanden mit ihrem Leben. Da war diese Unruhe im Haus. Unglück in den Augen meiner Mutter, Zorn in der Stimme meines Vaters. Ihr Mund, mein Blick. In mir ein diffuses Schuldgefühl. Etwas schien nicht zusammenzugehen. Ich spürte das. Sie quälten sich. Aber ich wusste nicht, womit. Ich sehe mich, wie ich als Fünfjährige hinter seinem Wagen herlaufe, um ihn zurückzuholen. Ich sehe mich als Zehnjährige an seinem Bett. Ich denke, er hat einen Herzinfarkt und schwebt in Lebensgefahr. Ich höre unten im Garten die Verwandten meiner Mutter tuscheln. Nachts blieb mein Vater manchmal weg. Ich hörte ihr Schluchzen, wenn ich die Tür zu meinem Zimmer einen Spalt breit öffnete. Aber es war mir verboten, nachts in das Zimmer meiner Eltern zu gehen. Einmal mit 2,5 oder 3 Jahren hatte ich es gewagt. Plötzlich und für mehrere Nächte lang hatte ich Angst vor der Dunkelheit gehabt. Die Stille und das gebrochene Licht, in die ich sonst gerne fantasierte, bedrohten mich. Meine Mutter schickte mich zurück. Als ich wieder in meinem Zimmer war, begann ich zu weinen, verwirrt über die Einsamkeit und unverständlich, warum ich nicht zu ihr durfte. Mein Schmerz muss laut gewesen sein, so laut, dass er wie ein Alarmsignal hallte. Wenige Minuten später kam mein Vater ins Zimmer. Außer sich vor Wut prügelte er auf mich ein. Es gab einen merkwürdigen Aufenthalt in Bad Reichenhall. Das muss im Sommer 1963 gewesen sein. Ich war Ostern in die Schule gekommen. Wir reisten, obwohl gar keine Ferien waren. Nach unserer Ankunft in dem Kurort verdüsterte sich die Stimmung meiner Eltern noch mehr. Sie sprachen kaum miteinander. Ich erinnere mich an das Rauschen, das überall hindrang, selbst in die tiefsten Winkel des Hotels, als würde der Ort pausenlos von Heuschrecken überflogen. Es kam von den Salinen her, den Reisigwänden, über die das Wasser fiel. Die ganze Stadt war bestimmt von diesem Grundgeräusch, ein eigentümlicher Rhythmus, der nach ein paar Stunden den eigenen Atem zu bestimmen schien. Auch in den Nächten fiel das Wasser weiter die Salinen hinab. Oft lag ich wach, fragte mich, warum unsere Familie so unglücklich war und horchte diesem Rauschen. Meine Mutter erklärte mir, mein Vater sei schwer krank und wir müssten Rücksicht auf ihn nehmen und sehr nett zu ihm sein. Was er hatte, sagte sie nicht. Ich vermutete, dass es etwas mit dem Herzen war, weil er sich ständig an diese Stelle griff. Jahrzehnte später, als ich meine Mutter nach dem Sommer fragte, erzählte sie mir, mein Vater hätte damals eine andere Frau gehabt und der Aufenthalt in Reichenhall hätte dazu dienen sollen, die Affäre zu beenden. Im Herbst vor meinem Umzug nach Berlin fühlte ich mich verloren. Meine Ehe war gescheitert. In diesem luftleeren Raum platzte eine Nachricht. Ich sehe die Szene vor mir, so wie man nur Szenen erinnert, in denen etwas Besonderes geschah. In Zeitlupe, jede einzelne Geste scheint abrufbereit. Man hört eine innere Uhr schlagen. Eine bestimmte Melodie wiederholt sich dazu wie ein Refrain. Ich hatte eingekauft. Ich stellte das Fahrrad am Laternenpfahl ab und ging ins Haus. Die Wohnungstür klemmte. Drinnen klingelte das Telefon. Als ich abnahm, war die Leitung tot. Ich ging wieder hinaus und sah nach der Post. Der Kasten war voll, als hätte ich 3 Tage nicht nachgeschaut. Nachdem ich die Post sortiert hatte, blieb ein Brief übrig. Es war ein feiner Umschlag. Handgeschrieben von einer unbekannten Schrift. Abgestempelt in Paris. Kein Absender, aber versiegelt mit rotem Lack. Ich öffnete ihn und las oben ein französisches Wort. Der Rest war in Deutsch, wie in einem synchronisierten Film, damit das Publikum weiß, dass es sich in Frankreich fühlen muss, aber trotzdem versteht. Madame, ich gehe davon aus, dass der Name, den Sie führen, nicht Ihr ursprünglicher Name ist. Unter dieser Voraussetzung informiere ich Sie davon, dass Ihr Vater, Monsieur Alphonse Steiner, am kommenden Freitag, dem 14. Dezember, in Paris beigesetzt wird. 8.30 Uhr passi. Danach wird es einen Empfang im Trauerhaus geben. Ich dachte, das würde Sie interessieren. B. Keine weitere Unterschrift, kein Name, keine Adresse. Einen B. kannte ich nicht. Was war das für ein Brief? War das ein Witz? Nicht einmal meine Heirat hatte zu einem Namenswechsel geführt. Mein Vater heißt nicht Steiner, er heißt Bongartz, wie ich. Er hat nie in Paris gewohnt. Er ist ein alter Mann, der mit seiner, ich weiß nicht wievielten Frau, in einem Heim in der Nähe der holländischen Grenze lebt. Alphonse Steiner, ich bildete mir ein, den Namen schon einmal gehört zu haben. Wer wohl der anonyme Schreiber war und was er mit der Nachricht bezweckte. Der Thalys war fast leer. Bis Brüssel fuhr er wie ein ganz normaler Intercity. 2 Stunden ging es durch Belgien. Zuerst durchfährt man schöne, saftig grüne Wiesen, dann kommen die alten, verwahrlosten Kohlegebiete mit den endlos scheinenden Förderbändern, längst stillgelegt. Man fährt durch gestrauchelte Landschaft und gescheiterte Industrie, bevor das europäische Zentrum in der Ferne erscheint. Als ich im Zug saß, überkam mich ein schlechtes Gewissen. Es hatte etwas von einem monotonen Kinderlied, einer Zeile, die einem nicht aus dem Kopf gehen will, eine Art Schuldgefühl, obwohl ich mich nicht daran erinnern konnte, etwas verbrochen zu haben. Als Kind traf es mich oft. Es war nicht dramatisch, äußerte sich meist in Kleinigkeiten, etwa, dass mein Vater mich lieber mit blonden, langen Zöpfen gesehen hätte. Er hatte so ein Mädchen sonntags in der Kirche entdeckt. Seine Augen leuchteten, wenn er von ihr erzählte. Er schien begeistert zu sein, als hätte er genau das gefunden, wonach er schon lange suchte. Natürlich erwartete er nicht ernsthaft, dass Mami mir die Haare färbte, aber mein Äußeres beschäftigte ihn in diesen Tagen noch mehr als sonst. Auch sie war enttäuscht. Auch ihr fehlte etwas. Sie hätte gerne eine unkomplizierte Tochter gehabt. Sie hielt meine Fantasien für überspannt, geradezu aus der Art geschlagen. Sie las alles ab an meiner Stirn und sagte, ich träumte zu viel. Ich fühlte, dass sie unzufrieden waren. Oft ging ich allein aus dem Haus den Feldweg hinunter zum Rhein und grübelte, wie ich die Spannung zu Hause auflösen könnte. Mir schien, wir hätten alles, um glücklich zu sein. Ich lief den Damm hinauf, Hunde tobten in den Wiesen. Dahinter konnte ich den Fluss breit und träge dahinfließen sehen. Wenn ich mich umblickte, sah ich vereinzelte Häuser in großen Gärten stehen, von dicht bewachsenen Zäunen oder Mauern umgeben. Nicht einsam, aber jedes doch für sich. Nicht die Gegend, wo Unglück ausgebrütet wird, nirgendwo sichtbare Not. Im Rücken hörte ich Schiffsmotoren, ab und zu Vogelgeschrei. Manchmal spielte der Wind im dünnen Blattwerk der Pappeln, sonst nichts. Als wir in Brüssel einfuhren, sah ich einen Menschenpulk vom Bahnsteig durch die Türen drängen. Der Zug füllte sich. Die Leute, die einstiegen, sahen anders aus als die Leute, die in Köln zugestiegen waren. Geschäftsleute, gut gekleidete Frauen und Männer, die Französisch sprachen. Die meisten von ihnen hatten Knöpfe im Ohr und hingen ununterbrochen mobil in einer geschäftlichen Verbindung. Graue und dunkelblaue Anzüge, graue und dunkelblaue Kostüme, weiße und blau-weiß gestreifte Hemden und Blusen. Es waren vernünftige Menschen mit vernünftigen Zielen. Was hatte ich getan? Bewegt von einer schwachsinnigen Fantasie war ich aufgrund eines Irrläufers in einen Zug gestiegen. Hatte ich tatsächlich vorgehabt, auf eine fremde Beerdigung zu gehen? Wir rollten aus dem Bahnhof. Mein Blick klammerte sich an den Häusern fest, als könnten meine Augen den Zug aufhalten. In dem Augenblick, in dem wir Brüssels Innenstadt verließen, drehte die Geschwindigkeit hoch. Es machte keinen Sinn mehr, aus dem Fenster zu sehen. Eine knappe Stunde später hielt der Zug in der Gare du Nord, die Schnauze in der Halle, die hinteren Wagen unter freiem Himmel. An mir vorbei drängelten Menschen. Es war 11:30 Uhr, der Himmel verhangen, der Bahnsteig jetzt fast leer. Eine ältere Dame kam auf mich zu, auch sie zog hinter sich ein Rollgepäck und fragte mich, ob sie mir helfen könne. Suchte ich jemanden, der nicht gekommen sei? Sollte sie mich zur Information begleiten? Nein, vielen Dank, Madame, sagte ich. Ich habe mich nur ein bisschen ausgeruht, ein bisschen Atem geschöpft. Sie nickte. Sie sagte, sie hätte gedacht, dass ich vielleicht zum ersten Mal in Paris sei oder doch zum ersten Mal auf diesem Bahnhof. ob ich vielleicht aus dem Süden käme, die Midi. Ihr Mann käme daher aus Aix. Er hätte eine Schwester gehabt, der ich verblüffend ähnlich sehe. Sie wäre leider schon tot. Das lange, kräftige, dunkle Haar, die Brauen, vor allem aber diese großen Augen und ein ganz bestimmter Blick. Das zeichnete die Leute aus dem Süden aus. Sie lächelte mich an. Ich nickte freundlich und dachte, was für eine Fantasie, ich aus dem französischen Süden, wo wir doch an der Gare du Nord standen und hinter uns die Züge aus dem traurigen Osten, belgische Kohlereviere, rheinischer Matsch, Aachener Printen. Aber ich wusste, was sie meinte. In Deutschland sagte man mir öfter, ich sähe französisch aus, irgendwie der Typ. Aber in Frankreich fragte man mich immer, ob ich aus dem Süden käme, aus Marseille oder der Provence. Das ist ein nettes Kompliment, sagte ich und erklärte, dass ich Deutsche wäre. Aus Deutschland? Sie war sichtlich erschüttert. Oder angeekelt? Sicher dachte sie an die Besatzung. Sie machen absolut nicht den Eindruck einer Deutschen. Ihr Tonfall klang entschieden, fast trotzig. Ich sollte ihr keine dummen Geschichten erzählen, schien das zu heißen. Sie sah doch, was vor ihr stand. Wir gingen langsam in Richtung Halle. Immer wieder schüttelte sie den Kopf und murmelte, das könne sie nicht glauben, ausgerechnet Deutschland. Wie, um sie in ihrer Verwirrung zu trösten, sagte ich, mein Vater wäre Franzose gewesen. Sie blieb wieder stehen, sichtlich erleichtert, eine plausible Erklärung gefunden zu haben. Er wäre doch bestimmt aus dem Süden gewesen. Ich verneinte, er hätte in Paris gelebt. Morgen würde er in Passy beerdigt. Sie sah mich unter ihrem kleinen blauen Hut traurig an, wünschte mir herzliches Beileid. Es sei schwer, wenn man Eltern verlieren würde, das kenne sie. Freilich sei es bei ihr schon lange her, sehr lange. Aber es wäre eben eine leere Stelle da, die sich niemals schließen würde. Ganz anders als bei einem Ehepartner. Ihr Mann sei auch schon tot, aber er sei immer noch bei ihr. Die Eltern seien weg. Das Komische sei, dass man mit den Eltern nicht nur die Personen verlieren würde, alles änderte sich, dass man plötzlich keine Tochter mehr sei. Vorher sei sie, egal wie alt, immer noch eine Tochter gewesen. Obwohl sie doch längst erwachsen gewesen wäre, eigene Kinder gehabt hätte, die auch wieder eigene Kinder gehabt hätten. Wenn Eltern weg sind, fühlte man sich ungeschützt, erklärte sie mir, als sei man nun selbst die Person, die Familie und Tradition zu verteidigen hätte. Und näher am Tod. Niemand mehr, der vor einem ist, nur noch die Nachkommen. Mir sagten fast die Beine weg. Dabei hatte ich doch gar keinen Grund. Meine Eltern lebten noch. Denjenigen, der da morgen in Passy beerdigt wurde, kannte ich überhaupt nicht. Aber ich heulte. Natürlich dachte sie, die Tränen hätten mit dem Tod meines Vaters und seiner Beerdigung zu tun. Sie reichte mir ein Taschentuch. Armes Balk, sagte sie leise. Diese beiden Worte machten alles nur noch schlimmer. Ich genoss sie, als hätte die alte Dame mich in ihren Armen gewiegt. Ich wünschte, sie hätte sie wiederholt, immer wieder. Wir gingen weiter in Richtung Ausgang. In der Halle fragte sie mich, ob ich wüsste, wo ich hin müsste. Und dann verabschiedeten wir uns. Sie war schon ein paar Schritte fort. Ich sah sie gerade die Straße überqueren und den Eingang zur Metro hinuntersteigen. Da fühlte ich ihr Taschentuch. Ich lief ihr nach und fand sie am Bahnsteig der Linie 4 nach Montparnasse. Der Zug fuhr gerade ein, als ich rief, Madame, Madame, votre... Und dann fehlte mir, wie in einem bösen Traum, die Vokabel für Taschentuch. Sie stieg ein, sah mich am Steig, winkte zurück. Der Zug fuhr an, ich sah ihm nach, bis er in dem dunklen Schacht verschwunden war. Dann blickte ich auf und sah das Taschentuch in meiner Hand. Mouchoir, sagte ich halblaut zu mir selbst. In eine kleine Ecke waren Initialen gestickt. HDM. Was mochte das heißen? Hélène de Montgabin vielleicht? Oder Eloise? War sie eine Baroness aus einer großen, ehrwürdigen Familie? Es waren die Buchstaben von Henri de Montalon. Aber natürlich hatte der kein weißes Spitzentaschentuch gehabt. Ich ging zurück in den Bahnhof und kaufte ein Carnet. Während die Kassiererin mein Wechselgeld abzählte, sah ich mein Gesicht im Spiegel hinter ihr. Für einen Augenblick hörte ich sie noch einmal, die Stimme von Eloise oder Hélène oder Hortense. Vous êtes du midi? À Nantes? Ce n'est pas possible. Sie hatte recht. Ich sah niemandem in der Familie ähnlich. Pauvre Gosse. Früher einmal hatte meine Mutter behauptet, dass ich das Ebenbild ihrer Nichte Anke sei. Das war ein Fehler gewesen, an dem sie lange verdaute. Es war ein später Nachmittag, das Licht fiel schon schräg in das Schlafzimmer meiner Eltern und färbte den Teppich rosig-gelb. Ich mochte diese satten Farben, sie fütterten meine Fantasie. Aber an diesem Tag war ich mit anderem beschäftigt und achtete nicht weiter darauf. Unser Nachbarsjunge und ich machten vor dem Spiegel im Ankleidezimmer meiner Mutter Faxen. Das Spiel hieß Hugo. Vermutlich, so denke ich heute, handelt es sich um die Verballhornung von Who is Who. Aber keiner von uns Kindern wusste je, was es zu bedeuten hatte. Wir versuchten, wie unsere Verwandten auszusehen. Zwischendurch kam meine Mutter herein, die im Nebenzimmer aufräumte und schüttelte über die bizarren Grimassen den Kopf. Ihr tragt es zu doll. Das Gesicht bleibt stehen und dann seht ihr wie die Monster aus. Aber ich sehe gerade wie mein Großvater aus, versicherte Bernd mit verstellter Stimme. Er hatte sich die Zeigefinger in die Nasenlöcher gestopft und mit den kleinen Fingern einer jeden Hand die Mundwinkel auseinandergezogen. Tatsächlich sah er aus wie ein Gott aus Sri Lanka, aber das wusste ich damals noch nicht. Plötzlich hielt ich in meinen Bemühungen inne. Ich sehe wie gar niemand aus, sagte ich mutlos. Ich hatte die Lust an dem Spiel verloren und konnte nicht sagen, woher der Stimmungswechsel gekommen war. Nein, ich sehe euch allen nicht ähnlich, wiederholte ich. Meine Mutter kam aus dem Nebenzimmer und sah mich vor dem Spiegel stehen, mit hängenden Schultern, Bernd neben mir, jetzt die Daumen in den Ohren, die Finger gespreizt, die Zunge weit herausgestreckt. In fast ersticktem Tonfall behauptete er, nun das Ebenbild seiner Tante Hertha zu sein. Anke und du, ihr habt sehr viel Ähnlichkeit, sagte meine Mutter. Es klang nicht überzeugend. Aber sie legte noch einmal nach. Du kommst ganz auf sie, das ist oft bei Paten und ihren Mündeln so. Anke? Wenn meine Eltern über sie sprachen, nahmen ihre Stimmen einen mitleidigen Tonfall an. Anke mit den Flusenhaaren, der spitzen Nase und der rosig-fleckigen Haut. Mein Vater machte sich bisweilen über sie lustig. Er nannte sie trotz ihrer 25 Jahre eine mittelgewichtige Matrone. Sie litt an Gallensteinen, Schlafsucht und an ihrer Mutter. Im Alter von 16 oder 17 hatte sie die Schule hingeworfen und eine Lehre gemacht. Es wurde nie bekannt, ob aus Desinteresse an höherer Bildung oder echter Verzweiflung. Ihre Mutter, eine energische, beruflich sehr erfolgreiche Frau, packte ständig auf ihr herum. Soweit ich mich erinnere, verteidigte meine Tante ihre Tochter nur, wenn meine Mutter sie kritisierte. Meine Tante fand ihre Schwester nämlich noch dümmer als das Kind. Zur Zeit der Äußerung, wir hätten sehr viel Ähnlichkeit, suchte Anke einen Ehemann. Sie galt in den Augen meiner Mutter als wenig aussichtsreiche Kandidatin. Letztlich wundert sie sich heute noch, dass ihre Nichte kurze Zeit später das machte, was in diesen Kreisen eine gute Partie genannt wird. Bissig nannte sie es eine Landpartie, was Anke aus der deutschen Großstadt in ein Schweizer Bauernkaff mit derben Sitten versetzte. Dort schwankte sie in den folgenden Jahren zwischen vier kurz hintereinander geborenen Kindern, Tränen und Tapferkeit. Immerhin widerstand sie ihrem Schwiegervater, der ihr beizubringen versuchte, das Gemüse selbst anzubauen. Und ihr, dieser lebensuntüchtigen, hellhaarigen, fleckhäutigen Hysterikerin, sollte ich ähnlich sehen? Ich habe ganz andere Haare, andere Augen, eine andere Nase. Und du hast doch neulich noch gesagt, Anke sei verschlafen, unsportlich und empfindlich und viel zu dick. Ganz so habe ich es auch wieder nicht gemeint. Wie denn dann? Ich sah sie erwartungsvoll an. Sie reagierte nicht. Bernd hatte seine Faxen aufgegeben und war zum faszinierten Zeugen eines töchterlich-mütterlichen Disputs geworden. Wer würde gewinnen? Wer hatte recht? An wen fielen bereits jetzt die meisten Punkte? Plötzlich kam mir eine fantastische Idee. Stell dir mal vor, ich wäre gar nicht euer Kind. Ich wurde im Krankenhaus vertauscht. Das wäre doch möglich. Sie reagierte immer noch nicht. Sie war verstummt. Ich sah in den Spiegel von ihr zu mir zu ihr. Hinter mir stand Bernd wie angewurzelt. Stille. Als würde keiner von uns zu atmen wagen. Sie war erstarrt, einen roten Pullover, den sie hatte falten wollen, in der Hand, Bernd daneben. Ganz er selbst, kein verwandtes Gesicht überschattete das des achtjährigen Jungen. Es war, als hätte ich mich an der Dornröschenspindel gestochen und ein hundertjähriger Schlaf überfiele das ganze Land. Ein kleines, achtjähriges Biest vor seiner sprachlosen Mutter. Was für eine Brut. Dann hatte ich das Warten satt. Ich lief nach unten hinaus in den Garten, Bernds mir nach. Ich hatte schon viele Vermutungen gehabt, alle vollgestopft mit dreister Fantasie, Verdacht um Verdacht. Dieser allerdings war neu. Er war plötzlich gekommen, er passte zur Situation, ich fand ihn ebenso abenteuerlich wie plausibel. Er quälte mich nicht im Mindesten, flammte auf, amüsierte mich und regte mich an. Für Sekunden führte er in eine andere Welt, weiter und schillernder als unsere eigene, die mir so eng, seltsam belastet und traurig erschien. Andere Eltern. Das Abenteuer Ähnlichkeit. Noch einmal schürte ich das Gedankenfeuer, es loderte hell und verlöschte. Bernd und ich liefen zum Rhein, Strom angehen nannten wir das, eigentlich war es verboten.